Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser neuen Finanzus-Exklusiv-Folge geht es um das Thema Geld und Erziehung. Wir werden uns darüber unterhalten, wie wichtig das Thema Geld bei der Erziehung ist und wie prägend das Ganze, also beziehungsweise die Erziehung im Umgang mit Geld ist. Das ist natürlich besonders wichtig für Leute, die verstehen wollen, warum sie einen gewissen Umgang mit Geld haben. Es gibt ja Leute, die da Vorurteile haben oder eine gewisse Prägung aus dem Elternhaus. Und natürlich auch ganz wichtig für Eltern, dass die vielleicht direkt ihren Kindern die richtigen Denkmuster oder Verhaltensmuster mitgeben. Von daher, spannende Folge, viel Spaß dabei.
Hi Thomas.
Hi Calvin.
Ich habe eine kurze, seltsame Frage für dich. Bist du bereit?
Ja.
Okay, stell dir vor, du gehst in einen Raum und da sind 5 Personen. Diese Personen sind alle einheitlich gekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Hose.
Also schon mal nicht in Berlin.
Und deine Aufgabe ist es jetzt, diese Personen anhand ihres Vermögens aufzureihen, also vom Ärmsten zum Reichsten.
Okay.
Und du darfst nicht direkt Geldfragen stellen. Glaubst du, würdest du es schaffen?
Darf ich Fragen so zum Ausgabenverhalten treffen? Oder also sagen, okay, ja, tricky. Also je nachdem, wie lange ich mit diesen Personen sprechen darf.
Du darfst mit denen so Smalltalk führen, du darfst sie ein bisschen beobachten. Einfach alle Fragen, die nicht wirklich zum Geld.
Und wie lange?
Du hast eine Viertelstunde Zeit.
Okay, und ich darf überhaupt nicht nach dem Äußerlichen gehen. Also ich darf nicht gucken, ob dem einen sein T-Shirt neuer ist als das andere oder sowas.
Nee, alle einheitlich gekleidet. Keine Uhren.
Okay, keine Uhren, schade. Den würde ich ja ganz hinten anstellen. Nein, Spaß. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas geht. Also ich würde halt da anfangen zu fragen und sagen, ob er zum Beispiel eher so ein Risikomensch ist. Also Vermögen sprechen wir drüber, ne? Mhm. Also ob er ein risikoaffiner Mensch ist oder risikoavers. Davon kannst du ja schon mal ableiten, ob er irgendwie mal was mit Kapitalmarkt zu tun hatte. Ob er Veränderungen mag, wie so das Ausgabenverhalten ist, kann man schon mal sagen, ist es dir wichtig, eher Qualität zu kaufen oder eher günstig? Mhm. Schon trickier. Es ist nicht so einfach.
Es ist nicht einfach, aber du merkst schon, es gibt da gewisse, sagen wir mal, Zeichen, auf die man gucken kann. Mhm. Also es fängt ja schon an beim Optischen ein Stück weit.
Ja, aber das ist ja ausgeschlossen.
Das ist einerseits ausgeschlossen, aber ja nicht unbedingt. Mhm. Gehen wir davon aus, dass eine Person zum Beispiel dunklere Hautfarbe hat oder deine Frau dabei ist, dann würde man die ja statistisch gesehen auch weiter hinten anordnen.
Mhm. Okay.
Die Art und Weise, wie Leute sprechen, ist ja auch noch so ein Punkt.
Ja.
Also ob jemand sagt, ey Alter, Thomas, oder ob jemand sagt, normal spricht und quasi sich so verhält, wie man das so im Kopf hat.
Ja.
Was ich sagen möchte, es gibt so kleine Zeichen und die unterscheiden die Armen von den Reichen.
Mhm.
Das ist nicht ganz so einfach zu sagen, also wie früher, wo man diesen Adel hatte und dann hatte man ganz einfachen Menschen.
Kleider machen Leute.
Kleider machen Leute, ja, genau. Aber es gibt durchaus immer noch Verhaltensweisen und kleine Zeichen, auf die man gucken kann.
Aber du hast deutlich mehr Ausnahmen, ne? Also du kannst jetzt natürlich die Statistik anwenden und sagen, okay, im Bundesdurchschnitt haben Frauen geringeres Vermögen als Männer. Aber es kann ja trotzdem sein, wenn du hier auf einen Einzelfall triffst, dass du gerade auf die reichste Frau getroffen bist, ne? Also ob ich das jetzt so in so einer kleinen Gruppe anwenden würde, wäre ich vorsichtig.
Mhm. Aber du würdest trotzdem diese Heuristiken anwenden. Also Heuristiken sind quasi so Denkabkürzungen, die man ja die ganze Zeit hat. Also das macht man ja auch im Alltag. Man bewertet ja stets und ständig Leute. Mhm. Um nicht zu sagen, also man möchte natürlich Leute nicht negativ bewerten, aber trotzdem macht sein Kopf ja die ganze Zeit diese Einordnung. Ne? Verstehen, sind das Leute wie ich oder nicht, beispielsweise. Mhm. Und es gibt auch so eine ganz krasse Unterscheidung auch damals zwischen so altem Geld und diesen dynastischen, das kennst du auch aus Frankreich ziemlich stark, und auch ein französischer Begriff, diese Parvenus, diese Emporkömmlinge.
Mhm.
Jeder kennt die Geschichten ja auch von Millionären, die nur Millionär geworden sind durchs Erben oder beziehungsweise durch den Lottogewinn.
Mhm. Und das ist dieselbe Kategorie, bin ich mir nicht so ganz sicher.
Es sind verschiedene Kategorien, aber es ähneln sich gewisse Dinge. Also Leute, die schnell zu Geld kommen, haben oftmals wieder, das ist pauschalisierend, aber haben oftmals die Neigung dazu, das auch ausdrücken zu wollen.
Mhm.
Also sieht es auch zum Beispiel bei Fußballstars oder ähnliche Leute, die sehr schnell sehr viel Geld bekommen, würden sich dann 4 Uhren kaufen und so weiter, der schnelle Sportwagen. und diese ganzen Dinge. Oder auch Millionäre, die dann durch den Lottogewinn sehr schnell ihr Geld wieder verspielen.
Aber ist es, würdest du nicht sagen, bei einem Lottomillionär ist es ja was komplett anderes, weil dem fällt das ja quasi vom Himmel, bei einem Erben ja nicht. Der wird ja generationenlang darauf vorbereitet, quasi Erbe zu sein, ne?
Ja, das ist die spannende Frage. Also wieso ist es denn so, dass einmal die Menschen einen Umgang haben mit Geld, der anders ist als die anderen? Kommt das nur durch finanzielle Bildung?
Nein, also es kommt aus dem Elternhaus. Ich kann es ja einfach nur mal von mir sagen. Bei mir wurde das ganz stark bei meinem Vater geprägt, dass ich so ein Interesse überhaupt für dieses Feld habe. Und dann können die Kinder das annehmen oder nicht. Also ich meine, mein Bruder hat mein Vater das auch versucht mitzugeben und der ist dann nicht in die Finance-Richtung gegangen. Der ist natürlich auch ein sehr sparsamer Mensch und legt sein Geld auch an. Mhm. Aber mir hat mein Vater das Buch Ein Hund namens Money von Bodo Schäfer geschenkt. Das ist ja schon uralt. Das wird jetzt von Bodo Schäfer quasi verschenkt, um Mails abzugreifen. Und wir haben das damals tatsächlich gekauft und sind dann so in dieser Thematik rein. Und das hat mich dann begeistert, anzufangen zu sparen. Ich wollte unbedingt einen eigenen PC haben. Es musste so ein Medion-PC von Aldi sein. Und da habe ich dann drauf hingespart. Und da wurde ich halt sehr, sehr stark geprägt. Und ich denke, also das Thema finanzielle Bildung, damit, das ist natürlich super wichtig. Aber es hilft natürlich, wenn du die richtigen Prägungen aus dem Elternhaus hast.
Ja, es gibt ja auch so Studien zu Akademikerkindern und Akademikern, Akademikereltern. Das ist so, wenn man sich 100 Kinder ansieht aus Akademikerfamilien, dann sind 79 davon in Hochschulen. Und wenn man sich jetzt Kinder anguckt aus Nicht-Akademikerfamilien, sind es nur 27. Also da ist schon mal ein großer Gap. Und jetzt natürlich werden viele Leute sagen, ja, aber es gibt ja auch, wenn man sich das mal bereinigt anguckt, die Überrepräsentation, dann sieht man immer noch, dass 53% der Studienanfänger mindestens einen Elternteil mit akademischem Abschluss haben. Und bei 18- bis 25-Jährigen sind das aber eigentlich nur 28% in der Bevölkerung. Also du merkst, da ist ein Delta zwischen diesen beiden Zahlen, was ziemlich hoch ist. Und das bedeutet ja, oder das ist eine spannende Frage, sind denn Kinder intelligenter aus von Akademiker?
Ich glaube, um Akademiker zu sein, musst du schon mal nicht intelligent sein. Also du musst, ich glaube, jeder kann irgendwie Akademiker sein, wenn du einen durchschnittlichen oder sogar unterdurchschnittlichen IQ hast. Du musst halt einfach nur eine gewisse Arbeitsweise lernen, ja, also konzentriert mal was dran zu sitzen, mal stundenlang für dein Zeug zu lernen und deine Deadlines einzuhalten. Dann kannst du es mit dem Studium schon schaffen. Ich glaube, das hat mit Intelligenz relativ wenig zu tun, außer du machst halt wirklich sowas super Abgefreaktes wie Kernphysik studieren und hast dann so einen Summa Cum Laude Abschluss oder so. Da spielt dann die Intelligenz rein, aber
ja, genau, aber dann ist ja die Frage, wieso sind dann trotzdem ja diese Nicht-Akademiker-Kinder, wieso sind die dann so selten repräsentiert?
Ja, weil du es halt immer machst wie dein Umfeld, ne? Also das trifft natürlich, das trifft ja in allen Lebensbereichen zu, ne? Also Kinder von Rauchern haben eine höhere Tendenz, später zu rauchen als Kinder von Nichtrauchern. Was du gesagt hast mit Akademikern ist der Fall. Viele Dinge orientieren wir uns an unseren Eltern, unseren Freunden, in unserem Umfeld, die uns ja dann prägen, ne? Also das ist ja dann die gesamte quasi Erziehung oder soziale Prägung. Und das trifft natürlich dann auch auf das Thema Geld zu, ne?
Ich habe auch im Studium eine sehr spannende Theorie kennengelernt, die vielleicht auch einige kennen. Und das ist die Theorie von Pierre Bourdieu, der sich auch eben diese Frage gestellt hat, wieso haben Leute echt unterschiedlich viel Geld? Und es gab ja diese klassische Einteilung in Schichten, also Unterschicht, ja. Mittelschicht, Oberschicht. Und die Frage ist, was bestimmt denn eigentlich, in welcher Schicht du bist? Ist es das Geld? Ne? Das war ja früher die Annahme. Also es war ja auch häufig so, diejenigen, die viel Geld hatten, waren in der Oberschicht, die mit wenig Geld waren in der Unterschicht. Und irgendwann gab es ja dann so ein Shift. Also auf einmal war es ja auch möglich, sich vorzuarbeiten oder hochzukommen. Und trotzdem.
Ich vermute, die Kausalität war eher umgekehrt, oder? Also, dass du in so einer Schicht warst und dadurch halt überhaupt die Möglichkeit hattest, an Geld zu kommen. Sagen wir es mal so, wenn du in der, ganz blöd gesprochen, Bauernschicht geboren bist, kannst du dich ja abrackern, wie du willst. Es war ja unmöglich, genug Geld zu bekommen, um quasi nach oben zu kommen, ne?
Ja, ganz genau. Und es war halt einfach nicht möglich, aus diesem Ding auszubrechen. Und gleichzeitig hat man quasi, wenn man jemanden gefragt hat, wie viel Geld hattest du, dann hatte einen hohen Betrag, dann wusste man automatisch, okay, der gehört zur Oberschicht. Aber also Bourdieu war damit nicht so ganz zufrieden und hat so weitergeschaut und gesagt, wie kann das denn zum Beispiel sein, dass Leute, die ihr Geld verlieren, trotzdem schnell wieder in der Oberschicht sind häufig?
Okay, von welchem Zeit sprechen wir? Von welcher Zeit? Ich meine, das sieht man auch heute, wenn irgendwelche Millionäre pleite gehen oder sowas, die sich das wirklich auf- oder hochgearbeitet haben. Es gibt ja auch diesen Spruch, fail often, fail fast, ja, also möglichst schnell auf Bauchlandung hinlegen, damit du irgendwann, also schneller an dein Top-Projekt rankommst. Und das sieht man auch, bestes Beispiel, ja, man mag jetzt politisch von ihm halten, was man will, aber Donald Trump, der auch mehrmals quasi in die Insolvenz gegangen ist, und es aber immer wieder hingekriegt hat, neue Imperien aufzubauen oder neues Vermögen, ne? Ich denke, wenn du einmal diese Kapazität gesammelt hast, dann, ich meine, wie würdest du dastehen? Angenommen, du hast jetzt morgen nichts mehr, du bist jetzt komplett bei Null, wachst in einer leeren Wohnung auf, ohne Job, ohne alles. Würdest du dir dann zutrauen, wieder auf deinen aktuellen Lebensstand zurück dich zu arbeiten oder nicht?
Ja, das ist eine spannende Frage. Da kann ich an dem Beispiel auch ganz gut erklären, was die Theorie von Pierre Bourdieu ist.
Okay, mach das.
Und er sagt nämlich, es gibt drei Arten von Kapital. Mhm. Es gibt das klassische ökonomische Kapital, also Vermögenswerte, wie wir sie auch sonst immer besprechen.
Ja.
Es gibt das soziale Kapital und das ist dein Netzwerk, also dein Vitamin B.
Stimmt, ja.
Und das wäre das Erste, was ich irgendwo anzapfen würde, wenn ich meinen Job verlieren würde oder nichts mehr hätte. Dann würde ich die ganzen Leute anrufen, die ich gut kenne und sagen, hey,
hast du was für mich?
Ja, genau. Beziehungsweise, oder ich wüsste, ja, ich würde einfach Leute kennen und dieses Spiel.
Klar.
Und dann gibt es ein drittes Ding und das ist das kulturelle Kapital. Und da wird es sehr spannend, weil es gibt das Wissen beispielsweise. Und das symbolische Kapital, also Abschlüsse und diese ganzen Dinge, die man so hat. Also man könnte zum Beispiel auch sagen, der Lebenslauf spielt da mal rein. Und dann gibt es noch eine Sache, die sehr, sehr spannend ist. Und das ist der Hauptpunkt von Pierre Bourdieu. Und das ist der Habitus. Also die
Gewohnheit.
Die Art und Weise, wie du dich verhältst. Also dein wie du sprichst, wo du essen gehst. Diese ganzen Verhaltensweisen.
Und das ist eine vierte Kategorie, oder was?
Das ist die dritte große Kategorie.
Also, okay, und das zählt in diese Kategorie gesellschaftlicher Status und solche Dinge mit rein.
Genau.
Das kulturelle.
Kulturelle Kapital, ganz genau.
Okay, super interessant.
Und auf das würde ich mich gerne noch ein bisschen weiter beziehen, weil es ja genau um diese Frage geht, finanzielle Erziehung oder finanzielle Bildung, wo kommt die her und wie werden wir geprägt? Wie haben sich deine Eltern verhalten gegenüber oder in Geldfragen und wie viel hast du da von denen gelernt? Beziehungsweise wie viel hast du auch von deinem Umfeld gelernt? Weil das ist so der Knackpunkt des Ganzen. Meine These ist auch, dass finanzielle Bildung vor allem erstmal im Elternhaus stattfindet und das dich extrem stark prägt und vor allem auch unterbewusst prägt. Und wenn du nicht aufpasst, dann zum Negativen. Oder zum Positiven, also gut, man kann auch profitieren davon.
Klar. Haben wir eigentlich ganz gut auch in einem unserer Testimonials mit dem Campus mitbekommen, ne? Das war die erste Dame, mit der wir gesprochen hatten, die super dankbar und happy war, dass wir quasi so eine Art Reset mit ihr Mindset gemacht haben, ne? Also dadurch, dass sie sich den Campus angeschaut hat. Und sie meinte auch, sie hätte super negative Geldprägung gehabt, ne? Aus dem Elternhaus, so nach dem Motto, ja, Geld ist schlecht, darüber redet man nicht und irgendwie immer Schulden gehabt und solche Dinge.
Ja, das ist ja auch eine Sache, die omnipräsent ist, ganz egal, ob man einkaufen geht mit der Mutter oder ob man im Restaurant sitzt, diese ganzen Sachen. Da würde ich auch ganz gerne über auch eigene Erfahrungen sprechen, einfach um das nochmal deutlicher zu machen. Also bei mir war es zum Beispiel, ich komme aus dem Elternhaus, da war Geld ist nie ein besonders großes Thema, aber immer wieder so ein bisschen. Und ich hatte zum Beispiel gemerkt, dass ich auch von meinem Vater übernommen hatte, so ein Idee von, man muss das Geld zusammenhalten. Und dass es immer wichtig ist, ein Auge drauf zu haben und das ist immer irgendwie ein bisschen zu wenig. Also so ein Gefühl von Scarcity.
So ein leichtes Mangeldenken.
Genau. Und immer so ein diffuser Stress. Oder wenn man essen geht, dann ist ab und zu essen gegangen. Ist also
gut, und nicht das ganz unten auf der Karte.
Ganz genau. Es hat immer so ein Gefühl von, du hast schon so ein, wie so ein Filter.
So ein Framing. Nicht das Billigste ganz oben, aber nicht das Teuerste ganz unten. Das heißt, du bedienst dich so in der Mitte
ganz
der
genau.
Karte.
Und das ist ja bei jedem irgendwie anders. Und das ist auch ganz natürlich. Aber ich finde es super wichtig, darauf zu gucken und zu merken, wo stehe ich da gerade. Weil ich hatte nämlich, als ich dann jugendlich war und mein eigenes Geld irgendwie hatte, Taschengeld und so weiter, stand ich beispielsweise am Volksfest und war mit Freunden unterwegs und hatte eigentlich keine Lust, Geld auszugeben für Dinge. Und das kann ja erstmal nicht, muss ja nicht negativ sein, aber ich hatte gemerkt, dass ich so einen leichten Geiz entwickelt hatte, beziehungsweise es auch gar nicht genießen konnte, Dinge zu kaufen, weil ich diese Prägung hatte von, Geld ist irgendwas, was man behalten muss, das ist irgendwie sehr wertvoll und es sollte man nicht rausschmeißen. Hast du da irgendwelche Erfahrungen dazu? Also du hattest ja schon gesagt, dein erster Eindruck war super positiv und du hattest Aktien Aktien wurden dir näher gelegt oder du hast dich damit beschäftigt dadurch.
Ja, genau. Also ich meine, mein Vater hat mich ganz stark incentivized bei vielen verschiedenen Dingen. Beispielsweise, wir hatten so ein Volksfest bei uns im Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und dann gab es halt immer Taschengeld für meinen Bruder und für mich, speziell für diesen Anlass so, ne, um dann dort feiern zu gehen als Jugendlicher. Und mein Vater hat dann immer gesagt, hey, hier ist das Geld, das, was du zurückbringst, also jeden Euro, den du zurückbringst, verdoppel ich dir und den legen wir dir auf dein, ich weiß nicht mehr, was es war, Depot oder den legen wir dir irgendwie auf die Seite, ne? Und das ist eigentlich das finde ich eigentlich mega die gute Sache, solange du dann nicht davon halt 100% zurückbringst, ne? Weil dann heißt es ja quasi, dass du dort keinen Spaß hast, ne? Dann wirst du irgendwie, das kann dann auch zur sozialen Exklusion führen, ne? Also aus deinen Freunde, die sagen, ey, was ist mit dir los? Wir wollten doch jetzt gemeinsam was machen, dann müssen wir auch ein paar Euro ausgeben. Aber ich habe immer was zurückgebracht. Also einen gewissen Teil habe ich immer wieder zurückgebracht. Der wurde dann verdoppelt. Ich meine, 100% Rendite ist natürlich ganz geil, ne? War mir natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Und somit schaffst du dann halt eine Awareness dafür, ne? Und ich meine, er hat damals, mein Vater hat damals auch in so Fonds investiert, das waren noch aktive Fonds, damals gab es noch keine ETFs, die konnten auch noch nicht online abrufen, sondern die waren dann in der Zeitung, ne? Und wir haben dann die Saarbrücker Zeitung jeden Morgen aufgeschlagen, beziehungsweise ich, damals war das noch in allen Zeitungen drin, dass du hinten so eine Liste hast mit den größten Fonds, die so in Deutschland vertrieben werden und den einzelnen Aktien, habe ich das immer aufgeschlagen, den entsprechenden Kurs mir rausgesucht und multipliziert mit dem Wert, den ich habe, ne? Und das ist ja voll. Damit schaffst du halt Begeisterung bei Kindern, so für das Thema, guck mal, dein Geld, so viel Geld hast du und das ändert sich jeden Tag und das kannst du selbst ausrechnen und heute ist weniger als gestern, das heißt, die Kurse sind runter und morgen ist vielleicht wieder ein bisschen mehr und damit schaffst du halt so eine gute Gewohnheit. Was ich aber auch so in dem Umfeld gesehen habe, also im privaten Umfeld teilweise auch beobachten kann, ist, wenn Leute tatsächlich so eine, wenn Geld halt so eine Angstthema wird, was aber nicht sinnvoll rationalisiert ist. Also ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt Leute, die schränken sich in gewissen Bereichen ein und sagen, um Gottes Willen, ich habe kein Geld. Dann aber knallt es auf einmal richtig und es wird richtig massiv konsumiert, so ein richtig teurer Urlaub oder sowas, der aber natürlich immer emotional sinnvoll unterstrichen wird, so nach dem Motto, ich sehe mein Kind so selten und jetzt muss ich dem Kind aber mal was gönnen und jetzt müssen wir mal richtig geil irgendwas machen, ne? Dann aber, wenn es dann wieder darum geht, im Supermarkt einkaufen zu gehen, dann kommt dann wieder so das Micromanagement über und dann wird gesagt, nein, das können wir uns jetzt nicht leisten und das können wir uns jetzt nicht leisten und ja.
Ja, das ist spannend, dieser Punkt Konsum. Das war auch ein Fokus von Bourdieu und ich finde es selbst immer sehr, sehr spannend, bei Leuten zu Hause in den Kühlschrank zu gucken.
Lustig.
Weil ich finde, das sagt sehr, sehr viel über.
Das ist immer leer.
Ja, sagt auch viel über dich aus, verwendet. Sagt viel über den, ja, Wertestatus der Person aus. Also ich bin mir sicher, wenn man zum Beispiel in Prenzlauer Berg geht, wird in jedem zweiten Kühlschrank werden Bio-Eier sein. Also Prenzlauer Berg ist so ein bisschen für alle, die nicht aus Berlin kommen, wenn man mal, das sind Leute mit Kindern und relativ viel Geld, pauschal gesagt, aber wenn man das machen würde in einem anderen Viertel, wären das halt eher die Eier aus Bodenhaltung. Wie gesagt, man muss immer sehr vorsichtig sein bei solchen Dingen, aber man merkt beim Konsum immer stark die Prägung und merkt auch, wenn man Leuten beim Einkaufen zusieht. Also ja, ich weiß es auch zum Beispiel von, ist wieder mein Vater, aber dass er bei Tomaten immer guckt, wie viel kostet das Kilo und die dann kauft. Aber oder nicht kauft, wenn das ein Euro zu teuer ist. Und das würde ich zum Beispiel niemals machen, weil es mir egal wäre, ob es ein Euro mehr oder weniger ist, macht in meinem Konto keinen Unterschied. Aber wie gesagt, das ist nicht besser oder schlechter als das andere, aber ich merke einfach, dass Leute stark geprägt sind
das von ihrer Zeit. Das sorgt halt auch für unnötigen Stress, ne? Also dass du sowas halt vergleichen musst. Oder sowas vergleicht. Die Frage ist halt, musst du das wirklich? Also bist du wirklich auf diesen Euro angewiesen oder nicht? Und es gibt definitiv Leute, bei denen das der Fall ist. Ja, da hast du dann halt nicht die Wahl. Da musst du halt in einem Ultra-Discounter einkaufen gehen. Das ist auch überhaupt nicht verwerflich, wenn dein Budget halt gering ist. Ne? Aber meiner Meinung nach muss man so diese Gesamtfinanzsituation halt zu schaffen, zu rationalisieren und zu sagen, okay, habe ich denn jetzt Geld auf die Seite gelegt oder so? Also die Person, was ich eben mal skizziert hatte, so von wegen halt Angst, aber dann gelegentlich knallt's mal und dann werden halt mal 3.000 Euro für einen Urlaub rausgeballert, was äquivalent ist zu anderthalb Monatgehälter oder so oder einem Monatsgehalt. Und gleichzeitig haben diese Personen dann aber ein gesundes Vermögen. Also zum Beispiel aus andere Personen aus dem Bekanntenkreis sehr, sehr vermögend. Läuft aber in Kick-Klamotten rum. Also weil da waren jetzt irgendwelche Klamotten super günstig gewesen und so. Und das, was diese Person halt nonstop sagt, so, ey, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld und so weiter, geht dann aber regelmäßig auf Immobilien-Shopping und solche Dinge, mhm. weißt du? Ja, von daher war es vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen einfacher, extern von außen her abzulesen, wie vermögend du bist oder nicht, weil du hast ja viel Scheinreichtum, aber auch viel verschleierten Reichtum, ne?
Ja, ich habe eine Frage, weil viele Eltern sicherlich auch zuhören und sich fragen, mhm. wie kann ich denn eigentlich jetzt bestmöglich meine Kinder vorbereiten, damit sie einen guten Umgang mit Geld haben, guten Bezug mhm. zu Geld haben? Mhm. Ich habe jetzt so aus dem Kopf ein paar Fragen, die ich dir stellen würde. Mhm. Einmal ist es Thema Gehalt. Würdest du als das Elternteil deinem Kind mitteilen, wie viel du verdienst oder ihm transparent mitteilen, wie das so aussieht? Oder?
Ah, gute Frage, ja. Es kommt aufs Alter vom Kind an. Sehr schwierig. Ich denke, man sollte schon transparent seinem Kind gegenüber sein, aber ich weiß nicht, ob ein Kind mit sowas umgehen kann. Angenommen, du sagst zum Beispiel, ich verdiene 5.000 Euro netto, dann wird das Kind das irgendwie rausposaunen und feststellen, vielleicht verdienen die anderen Kinder weniger und es wird sich irgendwie so auf so ein Podest stellen und sagen, ey, meine Eltern sind rich. Andersherum, wenn du zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter oder alleinerziehenden Vater hast, der so irgendwie so einen Job hat, der weniger gut bezahlt ist und vielleicht nur, keine Ahnung, 800.000, 1.200 Euro nach Hause bringt und du sagst das dem Kind, dann kann es vielleicht irgendwie Minderwertigkeitskomplexe entwickeln. Finde ich schwierig. Ja, auf der anderen Seite sollte man dem Kind, also ich würde keine konkreten Zahlen nennen, aber schon mal sagen, guck mal, wir sind eine Familie, wo der Gürtel ein bisschen enger geschnallt ist. Deswegen können wir nicht permanent größere Reisen machen und du kannst nicht immer die neuesten Klamotten haben. Ich denke, sowas versteht ein Kind. Würde dann natürlich auch vermitteln, wie das Kind zur Verbesserung der Situation beitragen kann. Zum Beispiel auch beibringen, hey, du bist jetzt ab einem gewissen Alter, ne, alt genug, um jetzt mal zu gucken, wie du dir selbst ein paar Euros dazu verdienst. Und wenn du eher zu einer gut verdienenden Kategorie gehörst, dann würde ich auch nicht die konkreten Zahlen nennen und würde sagen, hör zu, uns geht's gut, uns geht's finanziell gut. Das ist aber auch nur aufgrund von meiner Leistung so und so und so weiter und ich habe mich richtig reingehängt. Das heißt, um den Kindheit zu vermindern, wenn du auch so leben willst, dann musst du dich auch reinhängen. Ne? Also wenn man so diesen Kontext halt gibt, denke ich, man kann ein Kind das besser vertrauen, als wenn man eine blanke Zahl hinhaut.
Mhm. Ja, was ich auch irgendwo mal gehört hatte, war, dass, da kannst du gerne mal deine Meinung dazu sagen, mhm. dass man Kinder nicht bezahlen sollte für Haushaltstätigkeiten pro Stunde, mhm. sondern eher sagen sollte, ich kaufe dir Zitronen, damit du Limo machen kannst und mhm. in der Straße verkaufen kannst. Mhm. Also die Idee ist, dass du sagst, ich möchte kein Arbeiterkind erziehen, sondern mhm. ein Unternehmerkind erziehen. Ne? Ja. Ganz ohne Wertung, aber das ist
was, okay, verstehe. Ja, was ich schon mal machen würde, ich denke, Kinder für Haushaltstätigkeiten zu bezahlen, ist sowieso ein falscher Ansatz, weil du musst schon unterscheiden zwischen deiner Pflicht in deinem sozialen Geflecht, also in deiner Familie, ja, und die Außenwelt, würde ich mal ganz klar sagen. Ansonsten, sonst kannst du auch deine gesamte Familie auf eine marktwirtschaftliche Basis stellen und dann, wenn die Mutter dann irgendwas für das Kind tut, müsste das Kind im Gegenzug ja auch dafür bezahlen. Mhm. Ja, sonst ist es ja unfair, ja. Aber du hast recht, nach außen hin auf jeden Fall. Also warum soll man den Kindern nicht beibringen, wie man ein bisschen Geld verdient? Es kommt vielleicht teilweise ein bisschen negativ an in der Bevölkerung, habe ich so das Gefühl. Also ich habe das immer so mitbekommen, wenn so Kinder irgendwo sind und was verkaufen, dann gibt es, wenn die schon manchmal so ein bisschen schief angucken, mhm. sagen, was will denn das Kind Geld von mir? Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ja, und da gibt es ja auch für viele Leute, also viele Leute jetzt zuhören, werden dieses Problem nicht haben. Mhm. Aber wenn man sehr, sehr vermögend ist, mhm. ist ja die Frage, wie viel vererbt man diesen Kindern oder wie ja. macht man das am besten, damit die Kinder einen guten Umgang haben? Weil, mhm. also es ist ja überfordernd, stell dir vor, du wächst auf und du weißt ganz genau, deine Eltern haben 200 Millionen oder wie mhm. auch immer. Das sind eher so Bill Gates Probleme, aber mhm. was macht man damit oder beziehungsweise wie ist es denn schon bei kleineren Beträgen? Also gibt man seinen Kindern mit?
Ja, oder angenommen, du hast irgendwie die finanzielle Freiheit geschafft und wenn du finanziell frei bist, hast du am Ende deines Lebens noch einen guten Geldbetrag übrig. Und wie machst mhm. du das? Ganz individuell, würde ich mal behaupten, ja. Also ich, auch wieder persönliches Umfeld, kenne eine Situation, ein Bekannter von mir, das Geld nicht direkt an seine Kinder weitervererbt hat, weil er gesagt hat, ich traue denen das nicht zu. Das war wirklich ein größeres Vermögen. Das war ein Unternehmen, was dann verkauft wurde. Und hat das Geld dann in eine Stiftung gesteckt, wo die Kinder halt eine monatliche Rente quasi beziehen, also eine monatliche Auszahlung. Die können sie dann quasi verbraten, in Anführungszeichen, ne? Weil am nächsten Monat wird wieder was überwiesen. Aber über das Gesamtvermögen haben die dann keine Herrschaft. Ne? Das ist aber da völlig individuell. Also das hängt dann wirklich stark von den Kids ab, würde ich mal behaupten. Ne? Aber da sind wir auch aus der Erziehungsphase schon raus, denke ich mal. Ne? Wenn du erbst, bist du eigentlich als Charakter schon gut geprägt. Und klar kannst du dann noch finanzielle Bildung betreiben, aber dann hat es weniger mit der Erziehung zu tun, würde ich mal behaupten.
Ja, ich habe noch so eine kleine Matrix, und das kann man vielleicht als kleinen Test auch mitnehmen, wenn man das zu Hause zuhört oder unterwegs, um zu sehen, in welcher Kategorie man so ein bisschen ist. Also soll das wieder das vereinfachen, wie alle Modelle, aber es gibt so einmal das reiche Verhalten und einmal das arme Verhalten oder das arme Mindset. Kannst du mal Feedback geben dazu? Das einmal ist das Grad der finanziellen Bildung. Das ist einmal hoch oder niedrig.
Okay, so auf der X-Achse?
Genau, also ja. Die Höhe. Reiche Leute haben tendenziell mehr finanzielle Bildung als ärmere Leute. Dann Risikobereitschaft. Leute mit wenig Geld vermeiden Risiken. Leute mit viel Geld versuchen, Risiken zu kontrollieren und zu minimieren. Aber gehen sie bewusst ein, weil sie wissen, Rendite kommt von Risiko, beziehungsweise wie überall, du musst
kalkuliert.
Genau, damit kalkulieren und gute Entscheidungen treffen. Dann, was ich vorhin hatte, sehr englisch, aber dieses Money Mindset, es ist einmal Scarcity Mindset, also ich habe immer zu wenig und Geld ist zu wenig. Da, oder gibt es genug Geld und man muss es nur eher so ein bisschen laufen lassen und es kommt und geht. Und dann noch einmal dieses, das ist jetzt eher was von mir, aber Regeln, Geldregeln. Hat man eiserne Prinzipien oder hat man eher so ein entspanntes Verhältnis dazu, weil man weiß, es kommt und geht?
Ich denke, es muss schon eiserne Prinzipien geben, zum Beispiel das Thema Notgroschen. Das ist meiner Meinung nach ein eisernes Prinzip. Dann das Prinzip, dass du dann, wenn das Geld aufs Konto kommt, dass du dann deine Sparrate auf die Seite legst und dass du das Geld investierst. Und dann kannst du meinetwegen free durch die Gegend. Wie gesagt, wenn du keine klaren Regeln hast, dann artet es irgendwann aus. Wenn du sagst, ich kann das am Ende auf die Seite legen, am Ende des Monats, ich bin da gesund, ich verhalte mich da ja verantwortungsvoll, in Anführungszeichen, irgendwann wird das kippen. Ja, und dann wird es ein bisschen mehr und ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. Ich meine, ich sehe das bei mir, meine Ausgaben sind immer nur hochgegangen. Ja, auch wenn ich immer gesagt habe, okay, ich werde die jetzt reduzieren und so. Das kriegst du nicht mehr hin. Du kriegst deine Ausgaben nicht reduziert. Und deswegen ist es so wichtig, dass du das automatisierst und dass es da auch keine Ausnahmen zu Regeln gibt. Okay. So sehe ich das. Ja. Aber gib mir gerne deine Meinung dazu.
Ja, ich merke zum Beispiel, ich habe noch das Bild von vorhin im Kopf, wenn man einkaufen geht und sagt, ich kaufe jetzt keine Tomaten, die über 78 Cent pro X-Einheit, ich weiß nicht mal, wie die kosten. Ne? Ich weiß zum Beispiel nicht, wie viel Gemüse und Obst kostet. Das wissen aber sicherlich viele ältere Leute oder Leute, die aus einem Umfeld kommen.
Du weißt ja, wie viel dein Gesamteinkauf kostet wenigstens, oder?
Ehrlich gesagt, ich weiß es am Ende des Monats immer, aber es ist mir egal, ob es 1 Euro mehr oder weniger sind.
Na gut, das ist, ja.
So, das meine ich ich zähle mich jetzt nicht als reich, aber ich merke einfach nur, ich glaube, dass mein Mindset tendenziell eher, das ist ähnelt eher Leuten, die viel Geld haben, als Leuten, die wenig Geld haben. Weil mein Umgang mit Geld, das ist noch eine Kategorie, also meine Konnotation von Geld ist positiv. Also die Frage, was ist das Erste, was du denkst, wenn du an Geld denkst? Oder was ist bei dir? Hast du irgendwie...
Ja, für mich ist halt das Thema Freiheit, ne? Also ich meine, wenn du einen gesunden Kontostand hast, dann hast du die Freiheit, dir über Geld keine Gedanken mehr machen zu müssen. Aber ich glaube, man kann das auch nicht so einfach verpauschalisieren und sagen, mir ist egal, ob jetzt mein Einkauf ein bisschen mehr oder weniger kostet. Du musst es ja prozentual runterrechnen auf dein Gehalt, verstehst du? Wenn du im Monat mal einen Fuffi mehr ausgibst für deine Einkäufe oder so, wirst du das vermutlich nicht unbedingt merken. Aber für einen Hartz-IV-Empfänger mal ganz platt gesprochen, ich weiß nicht, wie hoch der Hartz-IV-Satz ist oder so, können das mal, 10-20% sein oder so von deinem Gesamtbudget. Und da macht es einen verdammten Unterschied, ob du 20 Euro mehr oder weniger
ausgibst. Das ist total wahr. Oder wenn man Familie hat und irgendwie 3 Kinder und, ich will damit nicht sagen, mach das alle so, sondern einfach nur, ich beobachte, wie verhalten sich Leute aus bestimmten Milieus oder mit bestimmten Vermögen und versuche davon abzuleiten, gibt es Regeln oder Dinge, die Gemeinsamkeiten. Und was ich eben noch hatte, dieses Definition von Geld, also Geld als Freiheit oder Geld als Möglichkeit oder Geld sogar neutral versus Geld ist die Wurzel allen Übels, Geld ist immer zu wenig, Geld ist schlecht, Geld ist Leid, Geld heißt Einschränkung, also diese beiden Seiten.
Heißt Kommerz.
Ja, genau. Alles ist sich zogen.
Verkaufen, Unmenschlichkeit.
Ja. Aber für mich ist so the bottom line eigentlich, dass die Erziehung einen immer prägt.
Ja, wirklich.
Und man einfach sehr vorsichtig sein sollte, wo genau, weil es eben oftmals verdeckt ist. Und obwohl sich vielleicht die finanziellen Bedürfnisse oder die finanzielle Situation sich verändert hat, hat man immer noch diese Verhaltensweisen, die negativ sein können. Also beispielsweise, jemand kommt aus einem Arbeitermilieu, hat er immer wenig Geld in der Familie und dann steigt er irgendwie auf, weil er in IT arbeitet, hat irgendwie mehr Geld. Die Frage
aber
ist
nur, aber ich glaube, dein Milieu ist nicht immer so ausschlaggebend, weil es gibt ja viele Leute, die gerade zum Beispiel aus einer Arbeiterfamilie kommen und so und dadurch einen besonders guten Umgang mit Geld hatten, weil sie halt weil sie es halt gewohnt sind, dass die Ressource knapp ist und deswegen halt auch sparsam damit umgehen.
Genau, das kann auch das Positivbeispiel sein. Aber ich glaube, man muss immer, oder was muss niemand irgendwas, aber es hilft, wenn man sich einfach anguckt, ah, warte mal, wie ist denn meine Beziehung zu Geld? Geht es mir damit gerade gut oder nicht? Wie ist denn beispielsweise, wie haben meine Eltern angelegt? Ja oder nein? Also haben sie es überhaupt gemacht oder nicht? Und wie ist mein Grundgefühl? Also sind Aktien für mich eher was gefährlich ist oder irgendwas, was normal ist, was einfach ein Teil des Alltags ist? Und wenn man sich einfach diese Fragen so ein Stück weit stellt und neugierig ist, dann kann man da eben auch ausbrechen. Und das ist eigentlich das Gegenteil von Bourdieu, weil Bourdieu hat gesagt, das determiniert zwangsläufig dein Leben zum großen Teil. Also du kannst da nicht ausbrechen. Wenn du aus einer Arbeiterfamilie kommst, dann bleibst du drin, weil du verhältst dich wie ein Arbeiterkind.
Ist ja auch aus einem anderen Jahrhundert, ne? Darf man auch nicht vergessen.
Ja. Und ich meine, es hat ja bis heute immer noch ein Stück weit einen Einfluss.
Das stimmt,
ja?
Aber, das stimmt, klar.
Aber es ist, glaube ich, einfacher heute auszubrechen, einfacher heute Fragen zu stellen, neugierig zu sein und damit zu spielen und zu sehen, ah, warte mal, das kann sich auch verändern. Ich kann auf einmal auch reflektieren, wie das war und wo Dinge sich verändern.
Gerade durch die Social-Media-Plattform, ne? Auch das, also die ganzen Umwälzungen, die du politisch hattest durch das Aufkommen von Social-Media-Plattformen. Gut, wir haben jetzt immer nur die Negativbeispiele so von irgendwelchen Corona-Leugnern, die sich zusammen in Gruppen finden und sich dadurch in so einer Supporting-Blase befinden. Aber du hast natürlich auch solche Dinge wie Arabischer Frühling und so weiter, ne? Wo ganze politische Regime gestürzt wurden, dadurch, dass quasi die Gesamtbevölkerung enabled wurde, ne? Und das Ganze hast du jetzt auch im Finanzbereich. Früher musstest du halt bei deiner Bank anrufen, um deine Aktien zu bestellen, ne, wo du zuletzt drüber gelacht hast im Podcast, dass man sowas früher machen musste. Da war dein einziger Ansprechpartner zum Thema Finanzen deine Bank gewesen. Heute hast du tausende unterschiedliche Möglichkeiten, dich zu informieren. Du kannst dir ein Buch kaufen, du kannst unseren Podcast hören, du kannst YouTube-Videos schauen, du kannst dich in Blogs einlesen, du kannst in Foren gehen und mit allen möglichen Leuten diskutieren und von daher, ich meine, es ist nützlich, eine gesunde Gelderziehung gehabt zu haben, aber es ist heute keine Ausrede mehr. Und ich wurde häufiger schon mal gefragt, so, ja, wie siehst du das Thema? Es muss doch Finanzen unbedingt als Schulfach geben. Jein, muss es nicht. Also ich denke, die Schule soll eine Grundausbildung dazu darstellen, dass du selbst überlegen und nachdenken kannst. Aber und dazu gehört dann halt auch, sich selbst in Themen reinarbeiten zu können, die jetzt nicht in der Schule gelehrt wurden. Weil sonst gäbe es ja super viele Berufe, die es überhaupt nicht gäbe, weil die wurden auch nicht in der Schule gelernt. Und dazu gehört meiner Meinung nach auch das Thema Finanzen. Es muss dir einfach nur ein Weg an die Hand gegeben werden, mit Themen umzugehen, mit denen du bisher nicht konfrontiert warst. Ja, und das ist heute noch einfacher als jemals zuvor, weil du kannst alles ergoogeln.
Ja. Und wir versuchen ja auch die Hemmschwelle möglichst gering zu halten. Also es kann ja jeder irgendwie über Instagram oder so auf Content von uns stolpern oder auf YouTube wird ein Video vorgeschlagen und es ist dann kein elendig langweiliges Schwarz-Weiß-Video, ja, wie man es so kennt oder welche Broschüren, sondern es ist ja dann leicht aufbereitet, jetzt kann man sich einfach mal so nebenbei ansehen und lernt einfach so eine, ja, durch diese Tür zu treten und Dinge mit Neugierde zu gehen.
Ich habe, glaube ich, gestern nochmal einen Artikel von der Süddeutschen gesehen, glaube ich, war so die neue ETF-Generation oder irgend sowas in der Richtung, ja, die, wo der Journalist darüber geschrieben hat, wie jetzt die neuen Generation quasi durch Corona massiv an den Aktienmarkt geströmt ist, wo gesagt haben, jawohl, geil, jetzt hole ich mir eine App und investiere so über Trade Republic und Co. Und fang an zu investieren. Und das ist halt eigentlich ganz cool, weil du hast dann halt echt solche Masseneffekte. Klar, und du hast jetzt auch eine ganze neue Generation von Zockern und Tradern, ne? Das wird sich aber auch wieder beruhigen. Die Leute werden sich beruhigen und werden dann schon mal erste Affinitäten zu Aktien gesammelt haben und dann halt irgendwann feststellen, okay, meine Performance ist doch nicht so Bombe, vielleicht sollte ich doch weltweit gestreut und kostengünstig investieren. Von daher denke ich, wir werden die Aktionärsquoten und so weiter werden durch so Formate wie wir und super viele andere Leute sukzessive steigen, ja. Und auch das Thema finanzielle Bildung.
Ja, und das Schöne als Abschluss ist ja auch, je mehr Investoren es gibt und je mehr finanzielle Bildung es gibt, diese ganzen Menschen werden ja auch Kinder bekommen.
Genau.
Und dann können sie das weitergeben.
Ja, genau. Ja, ist so.
Und dadurch gibt es einfach einen Generationsschiff auch.
Vielleicht als abschließende Worte, was kann man seinen Kindern mitgeben? Ich würde mal sagen, Sparsamkeit ist eine wichtige Sache an der richtigen Stelle, also dass Geld eine Ressource ist, mit der man sinnvoll umgehen kann, dass es sich definitiv lohnt, Geld auf die Seite zu legen, um später mehr zu haben, also um heute zu verzichten, um meine Zukunft besser zu gestalten und idealerweise vielleicht auch mal mit dem Thema Kapitalmarkt auseinandersetzen, um da die Kinder irgendwie ranzubringen, wenn das irgendwie möglich ist. Ja.
Ja.
Cool, perfekt. Vielen Dank für deine Vorbereitung. Ich bin da ganz wie ein Mauerblümchen in diesen Podcast gegangen und habe auch wieder vieles mitgenommen.
Danke dir, Thomas.
Mach's gut, ciao. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.